7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 14. Juni, und heute Abend steigt das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft. Doch da das ein Thema ist, das eher mittelbar mit Wirtschaft und Finanzen zu tun hat, wir haben gleichwohl heute eine Sonderbeilage zum Thema Finanz und Fußball veröffentlicht, befassen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit anderen Themen der vor uns liegenden 25. Kalenderwoche. Die hat insbesondere konjunkturpolitische Themen zu bieten. Zum einen schauen wir voraus auf das Treffen der Eurogruppe und der Finanzminister der Europäischen Union, dem ECOFIN-Rat. Und zum anderen beschäftigen wir uns intensiv mit der Zinssitzung der Bank of England, die bereits unter dem Stern der überraschend angekündigten Neuwahlen im Vereinigten Königreich steht. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Hippin, Korrespondent in London, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten mit der Bank of England und hierzu ist mir Andreas Hippin aus London zugeschaltet. Hallo Andreas.
Hallo aus London.
Andreas, am Donnerstag steht die Zinssitzung der Bank of England an und wie erwähnt heißt es allenthalben, sie stehe unter dem Stern der vorgezogenen Unterhauswahlen. Die hat ja Premierminister Rishi Sunak kürzlich und ziemlich überraschend für den 4. Juli angesetzt. Welche Rolle spielen diese Wahlen für den Zinsentscheid jetzt?
Ja, eigentlich sollten sie keine Rolle spielen, aber es ist natürlich so, dass die Geldpolitiker der Bank of England sich da raushalten wollen aus dem Wahlkampf. Das heißt, sie möchten auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass sie irgendjemandem Wahlkampfhilfe leisten. Deswegen wird die Bank of England wohl nicht viel unternehmen.
Und wieso käme den Tories eine erste Zinssenkung jetzt so gelegen?
Also das wäre natürlich eine tolle Sache für Rishi Sunak, den Premierminister, weil dann würden ja automatisch auch die Hypothekenraten sinken. Es gibt sehr viele Briten, die noch nicht refinanziert haben. Das heißt, die haben immer noch für ihre Immobilienkredite Raten, die noch so aus der Nullzinsperiode kommen. Und für die ist das ein schwerer Schlag, wenn sie auf einmal im Monat 2-3 Mal so hohe Raten bezahlen müssen. Und wenn das jetzt ein bisschen abgemildert würde, dadurch, dass die Bank of England die Zinsen senkt, dann ziehen die Geschäftsbanken meistens nach, dann wäre das natürlich eine tolle Sache für den Wahlkampf.
Okay, und wie sieht die Lage der britischen Wirtschaft derzeit insgesamt aus? Welche Faktoren sind denn geldpolitisch betrachtet hier besonders relevant?
Also was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, die Rezession ist vorbei. Im ersten Quartal war vergleichsweise gutes Wachstum, 0,6%. Und das ist jetzt so ein bisschen ins Stocken gekommen, aber es ist auch nicht zurückgegangen, wie man eigentlich befürchtet hatte. Das andere Thema ist die Inflation. Die Inflation ist zurückgegangen, auch wenn das immer noch so hartnäckige Faktoren gibt. Und die Briten haben steigende Realeinkommen. Das gab es schon länger nicht mehr.
Okay, aber wenn die Realeinkommen steigen, ist denn nicht eine Lohnpreisspirale zu befürchten?
Ja, das ist so die orthodoxe Notenbankerposition. Man muss aber dazu sagen, dass dem viele Jahre der Reallohnverluste vorangegangen sind. Das ist also bestenfalls ein Aufholeffekt, den man jetzt gerade beobachtet. Das ist gut für die Stimmung, aber das ist noch lange kein Ausgleich für das, was verloren gegangen ist.
Okay, und wie sieht es beim Thema Beschäftigung aus?
Also in Großbritannien, wenn man der Arbeitsmarktstatistik Glauben schenkt, herrscht mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Es ist nur so, dass eben viele Sachen nicht in die Statistik eingehen. Das ist alles mit vielen Fragezeichen behaftet, weil diese Labour Market Survey von immer weniger Leuten beantwortet wird. Das heißt, man kann sich nicht so wirklich drauf verlassen. Und es ist auch so, dass um die 10 Millionen Menschen irgendwelche Sozialleistungen erhalten, nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, die entweder Angehörige pflegen oder aus irgendwelchen Gründen arbeitsunfähig sind. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig, muss man sagen. Es ist vermutlich auch kein Arbeitsmarkt, der wirklich so eng ist, wie man immer denkt.
Und werfen wir nochmal einen Blick zurück auf die jetzt anstehende geldpolitische Sitzung. Kann denn davon ausgegangen werden, dass sich die Gewichte innerhalb des geldpolitischen Komitees allmählich verschieben? Wann könnte denn dann mit einer Zinssenkung zu rechnen sein, wenn nicht jetzt?
Also die Volkswirte insgesamt rechnen mit August. Es ist sehr so, es gab bisher 2 Mitglieder des Geldpolitischen Komitees, dem insgesamt 9 angehören, die schon mal für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gestimmt haben. Das kann sein, dass das mehr werden, was irgendwie darauf hindeutet, dass es mehr werden, ist, dass Dave Ramsden mit dabei war und das ist ein Mitarbeiter oder ja, stellvertretender Gouverneur der Bank of England. Normalerweise ist es so, wenn also die externen Mitglieder sowas fordern, dann ist das nicht ganz so schwerwiegend. Aber wenn sich zeigt, dass also innerhalb der Führungsetage da so ein bisschen Uneinigkeit herrscht, dann kann das sein, dass da doch noch ein paar mehr nachziehen werden. Also da kann man vielleicht jetzt dann auch schon sehen, wer sich wie äußert bei dieser Sitzung.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Andreas, für diesen Einblick in die Themen rund um die anstehende Zinssitzung der Bank of England.
Ja, danke und schöne Wochen.
Und nun zu weiteren Themen der kommenden Woche. Eines sticht da besonders hervor und damit hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine.
Hallo Franz, grüß dich.
Sabine, in den nächsten Tagen wird Finanzminister Christian Lindner einige Amtskollegen aus dem Ausland wiedersehen. Am Donnerstag und Freitag treffen sich Eurogruppe und Ecofin-Rat, dieses Mal in Luxemburg. Was steht denn da so auf der Agenda?
Also es geht, wie man schon vermuten kann, wenn sich Finanzminister treffen, unter anderem um das beliebte Thema Steuern. Der Ecofin-Rat ist gerade in einer Phase, in der nicht ganz so viele aktuelle Gesetzgebungsverfahren zu besprechen sind. Und das wollen jetzt die Finanzminister nutzen, um ein Thema abzuschließen, das schon seit längerem so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Die Belgier, die derzeit den EU-Ratsvorsitz haben, die wollen gern eine Verständigung über Mehrwertsteuerregeln im digitalen Zeitalter erreichen. Das ist bislang gescheitert und jetzt soll es in der letzten Sitzung unter belgischer Regie doch noch klappen.
Na, wird es ja höchste Zeit. Anfang Juli übernimmt schon Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft. Was sind denn die Kernpunkte dieser Mehrwertsteuerdiskussion?
Also die Grundlage der Diskussion bildet ein Gesetzespaket, das tatsächlich schon vor 5 Jahren von der EU-Kommission vorgelegt worden ist. Mit den neuen Regelungen will die EU Mehrwertsteuerbetrug besser bekämpfen oder verhindern und zugleich die Digitalisierung der Wirtschaft fördern, zum Beispiel indem Meldepflichten angepasst werden und Eingaben standardisiert werden.
Okay, und was für Konsequenzen könnte das dann für die Unternehmen geben?
Also geplant ist beispielsweise, die elektronische Rechnungsstellung verbindlich vorzuschreiben und ganz besonders betroffen sein dürften Unternehmen wie Uber oder Airbnb. Das sind ja eigentlich digitale Plattformen, die aber bestimmte Dienste vermitteln. Also im Fall von Uber zum Beispiel Fahrdienste oder bei Airbnb Unterkünfte. Und diese Plattformen, die sollen künftig so behandelt werden, als hätten sie selbst diese Dienste auch erbracht.
Bislang ist die Verständigung über die neuen Mehrwertsteuerregelungen ja gescheitert. Sind denn noch viele Punkte kritisch?
Wohl nicht mehr allzu viele. Es gibt ein paar Themen, da zeichnen sich Einigungen ab. So soll zum Beispiel in Zukunft eine einzige Registrierung der Mehrwertsteuer für alle EU-Mitgliedstaaten möglich sein. Und unser politischer Chefkorrespondent Detlef Fechner, der für uns in Brüssel immer ein Auge und ein Ohr an den aktuellen Themen hat, der meint, dass zuletzt vor allem noch um Übergangsfristen gerungen wurde.
Ja, nun werden ja die Minister ihr Treffen bestimmt auch nutzen, um über die jüngste Verständigung ihrer Ratsarbeitsgruppen bei den Regeln für Kleinanleger zu sprechen. Das war ja durchaus kontrovers und der Zankapfel-Provisionsverbot, der dürfte ja mittlerweile vom Tisch sein.
Ja, danach sieht's tatsächlich aus. Nach dem Parlament haben sich inzwischen auch die Mitgliedstaaten gegen ein Provisionsverbot gestellt. Das Thema hatte ja auch hier in Frankfurt und in der Finanzwirtschaft insgesamt für große Diskussionen gesorgt. Viele werden sich noch erinnern, die EU-Kommission hatte in einem Gesetzesvorschlag aus dem Mai 2023 zwar schon auf ein generelles Provisionsverbot verzichtet, es gab da aber noch einen Bann für reine Ausführungsgeschäfte und jetzt sieht es inzwischen so aus, dass wohl auch dieses partielle Verbot aus den Textvorlagen verschwinden dürfte und damit wäre das Thema dann, wie du sagst, erstmal vom Tisch.
Und wie immer wenden wir uns nun dem zu, was in der kommenden Woche noch so ansteht. Hier eine Auswahl der wichtigsten Termine aus unserer Sicht. Am Montag ist die Börse in Singapur wegen des islamischen Opferfestes geschlossen. Und in Frankfurt startet der 2-tägige P5, the Property Congress. Das ist Deutschlands größter Immobilienkongress. Am Dienstag steht in der Woche der Notenbanken der Zinsentscheid der Ungarischen Zentralbank und der Reserve Bank of Australia an. Zur Wochenmitte ist in den USA die Börse geschlossen, weil der Gedenktag Juneteenth, auch Black Independence Day, begangen wird. In München beginnt die EES Europe, Das ist Europas größte Fachmesse für Batterien- und Energiespeichersysteme. Sie läuft bis zum Freitag. In Frankfurt wird das Finance Festival veranstaltet und es findet eine EZB-Ratssitzung, jedoch ohne geldpolitische Beschlussfassung statt. Am Donnerstag kommen von ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Mai. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht Juni mit der Entwicklung der Steuernahmen, während die Schweizerische Nationalbank ihren Bericht zur Finanzstabilität 2023 vorstellt. Und es gibt nicht nur den bereits erwähnten Zinsentscheid der Bank of England, sondern auch geldpolitische Entscheidungen der Norges Bank, der People's Bank of China und der Schweizerischen Nationalbank. Und zum Wochenabschluss beginnen die Tarifverhandlungen für öffentliche Banken. In Finnland und Schweden sind die Börsen wegen des Midsommerfests geschlossen und an der Börse in Frankfurt ist großer Verfallstag. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie immer die Spezialthema-Seite Richtung Kapitalmarkt. Am Mittwoch gibt es eine Sonderbeilage zu Familienunternehmen. Und an dem Tag findet der Vienna Financial Data Summit statt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Nun wünschen wir Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und falls Sie, so wie ich, zu den Fußballbegeisterten gehören, viel Spaß mit den ersten EM-Spielen.
Ja, und wenn Sie noch kein Fußballfan sind, dann lassen Sie sich hoffentlich anstecken von der Stimmung. Und wir hören uns in jedem Fall in der kommenden Woche hier wieder und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.